Ja, meine Damen und Herren, die marxische Formel, die Generationen von Marxisten fasziniert hat, habe ich Ihnen ja letztes Mal gesagt, wie die Philosophie im Proletariat ihre materiellen, so findet das Proletariat in der Philosophie seine geistigen Waffen. Und Sie kennen ja auch schon den Hintergrund dieser Formel, nämlich die Nationentheorie von Moses Hess, das Projekt der deutsch-französischen Arbeitsteilung, der deutsch-französischen Allianz, das heißt deutsche Theorie und französische Praxis, deutscher reformatorischer Geist und französische Revolution, diese beiden europäischen Impulse sollen zusammenkommen. Aber, meine Damen und Herren, die Franzosen hatten ja ihre eigenen Theoretiker. Ich habe Ihnen den Brief von Proudhon an Marx vorgelesen. Proudhon stellt Diskussionsbedingungen, die Marx nicht akzeptiert. Und im gleichen Jahr erscheint Proudhons Philosophie des Elends und Marx' Kampfschrift dagegen hat den umgedrehten Titel Das Elend der Philosophie. Marx war davon überzeugt, die Emanzipation des Deutschen ist die Emanzipation des Menschen. Das ist sozusagen ein emanzipatorischer Nationalismus, wenn es so etwas gibt. Die Franzosen hatten ihre eigenen Theoretiker, aber es gibt auch eine andere Frontlinie, nämlich deutsche Intellektuelle, die die sozialistische Bewegung in Frankreich für konstitutionell geistlos hielten, die den französischen Sozialismus eben nicht integrieren wollten. Und brenzlig wird die Sache ja dann, wenn solche Positionen in den eigenen Reihen bei den besten Freunden auftauchen. Und das ist der Fall 1843 in der Selbstkritik Bruno Bauers. Bruno Bauer, der Religionskritiker, der aber darüber hinaus auch hinreißende Texte über die französische Revolution, über die revolutionären Massen, die Begeisterung etc. geschrieben hatte, er kritisiert sich selbst. Zitat: Das schlimmste Zeugnis gegen ein Werk ist der Enthusiasmus, den ihm die Masse schenkt, schreibt er. Und, meine Damen und Herren, diese Position wird die Moderne begleiten. Anders gesagt, um die Tragweite deutlich zu machen, pointiert gesprochen von Bruno Bauer 1843, datiert die Kritik der modernen, atomisierten, sagt Bauer, heute würden wir sagen individualisierten Massengesellschaft, die Kritik der Massenkultur in Deutschland. Bruno Bauer, das muss dazu gesagt werden, hat Alexis de Tocquevilles Amerika-Buch von 1835 gelesen. Und nicht nur gelesen, er hat es auch verstanden, dieses Buch über die Folgen der Demokratie, eigentlich auch erst in den 90er Jahren dieses Jahrhunderts wiederentdeckt worden, des letzten Jahrhunderts wiederentdeckt worden. Nun ändert sich einiges. Die junghegelianische Übersetzung, die Sie kennen, aus der Feuerbachschen Religionskritik, Gottesliebe, Menschenliebe, Gattung, Gemeinschaft, Gesellschaft, sie, so Bruno Bauer, muss korrigiert werden. Er diagnostiziert die Entwicklung der Gattung zur Masse. Der Gattung zur Masse. Zitat: Die Masse, nicht anderwärts, wie ihre früheren radikalen Wortführer meinten, ist der wahre Feind des Geistes. In der Masse ist der wahre Feind des Geistes zu suchen. Alle großen Aktionen der bisherigen Geschichte waren deshalb von vornherein verfehlt und ohne eingreifenden Erfolg, weil die Masse sich für sie interessiert und enthusiasmiert hatte, oder sie mussten ein klägliches Ende nehmen, weil die Idee, um die es sich in ihnen handelte, von der Art war, dass sie sich mit einer oberflächlichen Auffassung begnügten, also auf den Beifall der Masse rechnen musste. Sie scheiterten, weil ihr Prinzip oberflächlich, also auch nicht gegen die Oberflächlichkeit der Masse gerichtet war. Der Geist weiß jetzt, wo er seinen einzigen Widersacher zu suchen hat, in den Phrasen, in den Selbsttäuschungen, in der Kernlosigkeit der Masse. Zitat Ende. Soweit Bruno Bauer. Das heißt, eine Verbindung von Theorie und Proletariat, von Philosophie und Proletariat, das bedeutet für Bruno Bauer eine Kapitulation der Theorie vor der Masse. Und die Intellektuellen täuschen sich, wenn sie meinen, die Theorie könne dadurch verstärkt werden, indem sie Verbreitung fände. Im Gegenteil. Verbreitung, so Bruno Bauer, schwächt die Theorie. Die Gattung und die Masse in diesem Aufsatz geht Bruno Bauer auf diese Versuche ein, seiner Mitstreiter, seiner junghegelianischen Mitstreiter, Philosophie und Proletariat, Theorie und Masse zu verbinden. Zunächst weist er auf eine Entlastungsfunktion hin und schreibt, ich zitiere, man entzieht die Masse der Kritik, weil man sich selbst ihr entziehen möchte. Man schiebt sozusagen die Menge vor. Die Masse aber, sagt Bauer, ist überhaupt nicht ein adäquater Partner der Theorie. Zitat, die Masse sagt, man hat keine Vorurteile. Ihre Vorurteile sind vielmehr die dumpfesten, da die Atome, die zu ihr gehören, nicht den großen Bewegungskreis haben, in welchem die atomistischen Punkte der oberen leitenden Menge umhergetrieben werden. Die obere leitende Menge, das sind die Intellektuellen, weil ihnen Übersicht, Vergleichungskraft und Fähigkeit fehlt, ihre Irrtümer zu berichtigen. Wie gesagt, mit dieser oberen leitenden Menge sind jene Intellektuelle gemeint, insbesondere die, die sich dem Bündnis mit dem Proletariat verschrieben haben. Sie haben zwar, so denkt Bruno Bauer, einen gewissen intellektuellen Vorsprung, aber sie sind schließlich doch auch ein Resultat der Auflösung, ich zitiere, von gemeinsamen Standesinteressen in das reine Interesse, in die Unendlichkeit der konkurrierenden Interessen. Hüben wie drüben, oben wie unten herrscht also Vereinzelung. Zitat Ende. Zwar könnten diese Philosophen des Proletariats, die Theoretiker der Masse, die vereinzelte Arbeit in dem modernen Konkurrenzsystem, wie Bruno Bauer sagt, zu einer Art von Systemen verbinden und ihr den Anschein des Gedankens der Spekulation geben, aber, so fährt er fort, die vereinzelte Arbeit sei unten auf eine besondere, unveränderte Beschäftigung und Hantierung sinnlich beschränkt und die Möglichkeit jeder Art von Vergeistigung ihr genommen. Der Sklave der reinen Handarbeit hat nicht einmal die Ahnung der geistigen Sklaverei der allgemeinen Konkurrenz. Er fühlt nur elementarisch ihren Druck, ohne sich ihn deuten und erklären zu können. Was er nicht ahnten, sich nicht zum Bewusstsein bringen kann, ist er auch nicht imstande zu bekämpfen. Zitat Ende. Also es sieht nicht gut aus mit dem Proletariat bei Bruno Bauer. Und er fährt fort, selbst wenn jetzt die Philosophen des Proletariats, also die Theoretiker der Masse, wie Entschuldigung, wie eben Bruno Bauer selbst einer gewesen war, wenn diese Theoretiker der Masse vielleicht doch endlich einen Plan einer Ordnung finden, ich zitiere, in welcher alle Interessen befriedigt werden, sei es dann doch illusionär anzunehmen, den Massen den theoretischen Kampf, die theoretische Auseinandersetzung zu ersparen. Und er fragt, ich zitiere, nur oben, das heißt bei den Intellektuellen, soll Kampf und unten, bei den Proletariern untereinander gemeint, soll lauter Friede sein. Nur oben, wo das Bewusstsein des Zwiespalts die Geister angespannt hält und allerdings auch nur eigentlich gekämpft werden kann, wird diese Sache abgemacht und unten wird sie von vornherein als ausgemacht gelten und willkommen geheißen werden? Fragezeichen. Wollten also, so schreibt Bruno Bauer, die Theoretiker der Masse ihrer Aufgabe gerecht werden, so müssten sie an einen Kampf mit der Masse denken. Und seine Alternative lautet, alter Dialektiker, was man heben will, muss man bekämpfen. Warum? Er argumentiert weiter, im Arbeiterbewusstsein, so würden wir das in heutigen Worten sagen, seien Strukturen verankert, die von vornherein kritikhindernd wirken. Zitat Bruno Bauer: Der bestimmte Beruf aber, den der Arbeiter schon als solchen für den höchsten und schönsten hält, ist seine Schranke, die ihm die Aussicht auf die übrige Gesamtarbeit der Gattung versperrt und Vergleichung mit anderer Leistung erschwert. Und gegen Feuerbachs Verherrlichung der Gattung wahr ist, Feuerbach Zitat, was mit dem Wesen der Gattung übereinstimmt, da sagt Bruno Bauer, das sei sozusagen, wenn man sich das System der Arbeitsteilung angucke, ja doch eine reine Tröstungsphilosophie. Und er fährt fort, erwacht dagegen die Kraft der Vergleichung der beschränkten Arbeitssphäre, in welche der Sklave mit seinen besten Kräften gebannt ist, und eines höheren Lebenskreises, so führt diese Vergleichung, wenn sie richtig verfolgt wird, führt sie nicht zu einer Kritik des Gattungswesens, welches diesen Zwiespalt bedingt? Also, Kritik des Gattungswesens, welches diesen Zwiespalt bedingt, hier tut sich die Möglichkeit einer Kritik auf, einer Kritik an der Gattung, eine Kritik an der Gesellschaft, eine Kritik an der Massengesellschaft, eine Möglichkeit, die nun Marx erhebliche Probleme bereiten wird. Denn Bruno Bauer entwickelt eine gewisse prognostische Fantasie, die nicht uninteressant ist. Er argumentiert, wenn diese Kritik der Gattung und Kritik der Massengesellschaft nicht erfolgt, so sind zwei künftige Entwicklungen wahrscheinlich. Feuerbachs Pathos des Humanismus, der Gattung, der Liebe und die französisch-sozialistischen Ideen einer Organisation der Arbeit, wie sie von französischen Kommunisten gefordert wird, das denkt Bruno Bauer zusammen und nimmt an, ich zitiere, dass die allgemeine Macht der Gattung sich dann zu einer Behörde organisiert, welche den Versuch der Arbeitersklaven, sich um etwas mehr als das ihnen zugewiesene Arbeitspensum zu kümmern, auf das Strengste ahnden müsste. Vom Geist und vom Selbstbewusstsein weiß dieser Vorschlag nichts, nichts wenigstens, soweit es nicht darauf ankommt, jener industriellen Behörde die anordnende Klugheit, die List, die zu aller Konkurrenz nötig ist, als Prärogativ zuzuweisen. Zitat Ende. Also übersetzt, modern gesprochen, weist Bruno Bauer auf den möglichen staatssozialistischen Ausgang dieser sozialistischen Gattungsthesen hin, die er selber bislang auch mitvertreten hat. Das wäre die eine Entwicklungslinie, Staatssozialismus. Und die andere Zukunftshypothese lautet, man kann sie eine monopolkapitalistische nennen. Bruno Bauer schreibt, ich zitiere, die Konkurrenz führt zu einseitiger Ansammlung von Kapitalien, die sich zuletzt in einem einzigen werden unterwerfen müssen, und die Masse, die nichts Höheres kennt als ihre sinnliche Existenz, wird sie zögern, sich dem Kapital unterzuordnen, welches ihr Beschäftigung und das Leben sichert? Also eine mögliche monopolkapitalistische Entwicklungslinie. Erfolgt keine Kritik der Masse, das ist eigentlich die Bruno Bauersche Prognose, wir schreiben das Jahr 1844, dann, so sagt er, organisieren sich entweder die Arbeitermassen zu einer Behörde, Staatssozialismus, oder sie werden dazu organisiert, oder in der Konkurrenz von Kapital und Gattungsarbeit siegt der Monopolkapitalismus, der die Bedürfnisse der unkritisierten und kritiklosen Masse bestens befriedigt, beides keine rosigen Aussichten für ihn. Für Bruno Bauer gibt es zwischen der Aussicht auf einen Staatssozialismus und der auf einen Monopolkapitalismus auch keine wesentliche Differenz. In jedem Fall, so argumentiert er, so prophezeit er, kommt es zu einer Frontstellung zwischen Kritik einerseits und Masse andererseits. Und darauf haben sich eben Intellektuelle einzurichten, wenn sie nicht ihren Kopf verlieren wollen, das heißt ihr Vermögen zu Kritik und Selbstkritik. Wenn sie das nicht verlieren wollen, dann müssen sie die Rolle als Dissident bewusst ergreifen. Und niemand kann ihnen das abnehmen. Der Intellektuelle darf gerade nicht von der Gattung, der Gesellschaft, dem Proletariat, der Masse ausgehen, sondern er muss, will er überhaupt kritikfähig bleiben, auf jede gemeinschaftliche Voraussetzung verzichten. Nochmal in den Worten von Bruno Bauer die Konsequenz dieser Auffassung. Ich zitiere das. Die Kritik wäre einseitig und unwahr, wenn sie nicht zugleich Kritik der Partei, jeder Partei, des ganzen Parteiwesens wäre. Die Kritik macht keine Partei, will keine Partei für sich haben, sie ist einsam. Einsam, indem sie sich in ihren Gegenstand vertieft, einsam, indem sie sich ihm gegenüberstellt. Sie löst sich von allem ab. Jede gemeinsame Voraussetzung, die zur Bildung einer Partei immer notwendig ist, würde sie als ein feindseliges Dogma betrachten, wenn sie, wie es innerhalb der Parteien nötig ist, sich gehindert sehen sollte, dieselbe zu kritisieren und aufzulösen. Jedes Band ist ihr der Kritik eine Fessel, jede verbindende Voraussetzung gilt ihr als die Sirene, die sie auf ihrer Fahrt aufhalten wollte, als schmeichlerische Täuschung. Nun sind wir fertig, wir haben das Verständnis gewonnen, wir wissen nun, woran wir sind. Gerade diese allerschädlichsten Voraussetzungen wird sie vor allem kritisieren müssen, denn sie würden ihre Weiterentwicklung verzögern, ja vollkommen verhindern oder sie selbst aufheben. Sie, die Kritik, steht am Anfang eines neuen Weges, also allein. Zitat Ende. Ja, meine Damen und Herren, Sie können sich lebhaft vorstellen, dass das doch ein Schlag in die Magengrube, um das mal salopp zu sagen, war für Marx. Sein bester Freund, Bruno Bauer, stellt mit seiner Selbstkritik die gesamte Richtung, die er selbst früher, Marx und die feuerbachianischen Sozialisten eingeschlagen hatten, in Frage. Und die Konsequenz, Marx bricht zunächst einmal mit seinem langjährigen Freund Bruno Bauer und er entwirft zusammen mit Engels eine Streitschrift gegen Bruno Bauer, die den Titel hat, Die heilige Familie oder Kritik der kritischen Kritik gegen Bruno Bauer und Konsorten. Die heilige Familie, das ist ein polemischer Titel. Marx, Engels wollen signalisieren, dass Bruno Bauer, der Religionskritiker und seine Mitstreiter, sich eben keineswegs von dogmatisch-religiösen Voraussetzungen freigemacht haben. Sie bildeten eben eine heilige Familie. Polemischer Titel und Kritik der kritischen Kritik, das können Sie nun schon auflösen. Kritik, die erste Kritik, das ist die Bruno Bauersche Religionskritik, die Sie kennen von dem produzierenden Selbstbewusstsein, was sich vergegenständlich dann erwacht. Die Position von Bruno Bauer 1. Die kritische Kritik meint eben Bruno Bauers Selbstkritik. Die Position von 1843, 1844, 1844, das heißt die Kritik, die sich selber kritisiert, und diese sich selbst kritisierende Kritik soll nun wiederum der Kritik unterworfen werden, nämlich der Kritik von Marx und Engels. Ja, die inhaltlichen Positionen dieser Schrift liegen ganz auf der Linie dessen, was wir bereits kennen. Zur Erinnerung, Marx, Engels verteidigen den Humanismus, Naturalismus Feuerbachs. Ich habe Ihnen die Zitate vorgelesen am Anfang. Sie verteidigen den französischen Sozialismus, die französische Praxis. Sie verteidigen das Modell der Allianz. Dieser Brief von Proudhon ist noch nicht eingetroffen. Von Deutschland, die Allianz von Deutschland und Frankreich, von Theorie und Masse, von Philosophie und Proletariat. Sie verteidigen das einfach. Ich will das nicht noch mal rekapitulieren. Ich will etwas abschweifen. Bruno Bauers Kritik an der Masse wird in der marxistischen Literatur häufig sehr abschätzig dargestellt. Er gilt gleichsam als Verräter an der guten Sache, und wenn Sie heute versuchen wollen, irgendein Buch von Bruno Bauer im Buchhandel zu finden, müssen Sie lange suchen. Ich habe noch nicht mal ein Foto von ihm gefunden, was ich Ihnen zeigen könnte. Aber die Problemlage ist ja doch etwas komplizierter heute, wenn man sich die Frage stellt, wer hat eigentlich Recht behalten? Marx mit seinem Konzept von Philosophie und Proletariat oder Bruno Bauer mit seinem Konzept Philosophie statt Proletariat? Also entweder Theorie und Masse oder Theorie statt Masse. Wenn wir uns die Frage vorlegen, so kommen wir rasch auf einen Problempunkt der Marxischen Theorie, der uns ja schon einmal begegnet ist. Marx hat das Schicksal der Theorie an das geschichtliche Handeln des Proletariats geknüpft. Und das ist ja auch einer der Kernpunkte des Marx-Bildes von Korsch und Lukács gewesen, maßgeblich für den undogmatischen westlichen Marxismus. Das heißt, die Marxische Theorie ist immer nur so stark wie die kämpfende Klasse. Existiert die kämpfende Klasse nicht, ist sie auch nicht. Theorie und Masse bilden, wenn man so will, eine Art Schicksalsgemeinschaft. Ich will Ihnen nun eine Passage aus der Heiligen Familie gegen Bruno Bauer vorlesen, in der Marx dies ausführt, und das ist eine spannende Argumentation, die auch sehr folgenreich wird. Marx schreibt, beziehungsweise Marx und Engels schreiben, muss ich sagen, ist von beiden gemeinsam verfasst, Zitat Anfang: Wenn die sozialistischen Schriftsteller dem Proletariat die weltgeschichtliche Rolle zuschreiben, so geschieht dies keineswegs, wie die kritische Kritik, also Bruno Bauer, zu glauben vorgibt, weil sie die Proletarier für Götter halten. Vielmehr umgekehrt. Weil die Abstraktion von aller Menschlichkeit, selbst von dem Schein der Menschlichkeit im ausgebildeten Proletariat praktisch vollendet ist, weil in den Lebensbedingungen des Proletariats alle Lebensbedingungen der heutigen Gesellschaft in ihrer unmenschlichsten Spitze zusammengefasst sind, weil der Mensch in ihm sich selbst verloren, aber zugleich nicht nur das theoretische Bewusstsein dieses Verlusts gewonnen hat, sondern auch unmittelbar durch die nicht mehr abzuweisende, nicht mehr zu beschönigende, absolut gebieterische Not den praktischen Ausdruck der Notwendigkeit zur Empörung gegen diese Unmenschlichkeit gezwungen ist, darum kann und muss das Proletariat sich selbst befreien. Es kann sich aber nicht selbst befreien, ohne seine eigenen Lebensbedingungen aufzuheben. Es kann seine eigenen Lebensbedingungen nicht aufheben, ohne alle unmenschlichen Lebensbedingungen der heutigen Gesellschaft, die sich in seiner Situation zusammenfassen, aufzuheben. Es, das Proletariat, macht nicht vergebens die harte oder aber stählende Schule der Arbeit durch. Es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist und was es diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun gezwungen sein wird. Sein Ziel und seine geschichtliche Aktion ist in seiner eigenen Lebenssituation wie der ganzen Organisation der heutigen bürgerlichen Gesellschaft sinnfällig, unwiderruflich vorgezeichnet. Zitat Ende. Das ist eine interessante und sehr wichtige Passage. Wenn man die Argumentation etwas sortiert, warum die weltgeschichtliche Rolle des Proletariats? Es sind drei Punkte, die ich nochmal hervorhebe. Erstens, weil sich im Proletariat die Lebensbedingungen der heutigen Gesellschaft in ihrer unmenschlichsten Spitze zusammengefasst sind, so diagnostiziert er. Zweitens, weil zugleich damit das theoretische Bewusstsein dieser Unmenschlichkeit gegeben ist. Und drittens, weil zugleich ein Handlungszwang besteht, eine, wie er sagt, absolut gebieterische Not, eine Notwendigkeit, also Notwendigkeit meint bei Marx immer ein Handlungszwang zur Wendung der Not, die Not soll gewendet werden. Der dritte Punkt. Ich habe jetzt dieses Wörtchen zugleich absichtlich immer bewusst betont, denn Sie erinnern sich an dieses Zauberwort bei Hegel. Nimmt man die drei Gründe als zugleich vorhandene, so erinnern Sie sich an das, was ich über Hegels Denkweise gesagt habe. Bei Hegel gehen immer drei Momente zusammen: die Wirklichkeit, das Denken und das Handeln. Nicht? Wir können diese hegelsche Struktur einfach daneben legen. Wirklichkeit, Denken, Handeln sind zugleich, sind in ihrem Wesen identisch. Auf der Oberfläche sind sie verschieden, das wissen Sie, aber in ihrem Wesen sind sie identisch. Die Verschiedenheit entsteht durch den Prozess. Ich muss das nicht nochmal wiederholen, ich habe das ausgeführt. Ja. Also, Hegels, Janisch gesprochen, geht es um die Identität dieser drei Momente. Ich habe das ja die identitätsphilosophische Voraussetzung genannt. In dieser vorgelesenen Passage findet sich nun dieses Instrument der hegelischen Identitätsphilosophie bezogen auf das Proletariat wieder. Es ist eben zugleich die Wirklichkeit, die Realität unmenschlicher Lebensbedingungen, zugleich das theoretische Bewusstsein und zugleich die praktische Notwendigkeit, das fällt zusammen. Das ist sozusagen das, was man eine Schicksalsgemeinschaft auch wieder nennen könnte. Und es entstehen Probleme, wenn ein oder zwei Momente nun ausfallen oder nicht gegeben ist. Wenn zum Beispiel zwar die Realität unmenschlicher Lebensbedingungen gegeben ist, aber das Bewusstsein vom Verlust der Menschlichkeit fehlt. Was dann? Was ist, wenn die Sklaven sich wohlfühlen? Marx' Antwort auf Bruno Bauers Kritik der Masse, ich zitiere noch einmal diese Passage, es handelt sich nicht darum, was dieser oder jener Proletarier oder selbst das ganze Proletariat als Ziel sich einstweilen vorstellt. Es handelt sich darum, was es ist, und was es diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun gezwungen sein wird. Sein Ziel, seine geschichtliche Aktion ist in seiner eigenen Lebenssituation wie der ganzen Organisation der heutigen bürgerlichen Gesellschaft sinnfällig, unwiderruflich vorgezeichnet. Das ist natürlich, meine Damen und Herren, eine sehr heikle Rückzugslinie, die hier aufgebaut wird. Denn Marx eröffnet hier eine Denkmöglichkeit, gegen alle Empirie des Arbeiterbewusstseins, gegenüber dem Bewusstsein der Massen so, wie es einem entgegenkommt, was eben einstweilen, was sich dieser oder jener Proletariat einstweilen vorstellt. Gegen diese Empirie des Arbeiterbewusstseins hält er an der Denkmöglichkeit fest, die weltgeschichtliche Rolle des Proletariats zu behaupten. Das ist eine wichtige Weichenstellung in der Geschichte, die wir in diesem Semester behandeln. Sie resultiert aus dieser Bauerschen Kritik. Und heute, 2004, muss man ja vielleicht den Satz noch etwas erweitern. Man könnte sagen, es handelt sich nicht darum, was dieser oder jeder Proletarier, dieser oder jener Industriearbeiter, Lohnabhängiger oder was selbst das ganze Proletariat, also die großen Arbeiterorganisationen, die Gewerkschaften, die Arbeiterparteien etc. sich als Ziel einstweilen vorstellen, ob sie nun mit Begeisterung für Deutschlands Größe in den Krieg 1914 gezogen sind, ob sie abgesehen von Ausnahmen dem Faschismus nur kläglichen Widerstand entgegengesetzt haben, ob sie überhaupt vor der Aufgabe versagten, einen 8. Mai 1945 aus eigener Kraft herbeiführen, ob sie sich im Wirtschaftswunderland eigentlich auch ganz wohl fühlten, ob sie selbst die Massenarbeitslosigkeit seit den 70er Jahren, die Ausgrenzung von Bevölkerungsteilen, sie das überhaupt nicht auf die Barrikaden treibt, auch nicht die Zerstörung des ökologischen Gleichgewichtes. Also darum, um die empirischen Massen, handelt es sich nicht, sondern es handelt sich darum, was das Proletariat ist. Das ist eine ontologische Bestimmung, Sein, nicht? Was es ist. Und was es diesem Sein gemäß geschichtlich zu tun gezwungen sein wird, das ist ein hartes philosophisches Ist, das Wesen, das eben bleibt, auch wenn die Erscheinung, also das, was man so sieht, das Wesen ständig Lügen straft. Marx eröffnet hier also eine Denkmöglichkeit gegen alle Empirie des Arbeiterbewusstseins, der Arbeiteraktion, an der weltgeschichtlichen Rolle des Proletariats festzuhalten, die Empirie ist ein bloßer Schein, sie kann daher das wesentliche Sein nie Lügen strafen. 1844 sind wir hier, beziehungsweise 45 ist die heilige Familie erschienen gegen Bruno Bauer, ist das ja alles nicht sehr problematisch, das ist ja ein ganz winziger intellektuellen Zirkel, der dort abends in der Kneipe diskutiert. 1845 stehen wir ja überhaupt noch am Anfang des Marxismus. Und was das 19. Jahrhundert, kann man ja auch mit den zitierten Marx'schen Sätzen gut leben. Der französische Theoretiker Michel Foucault hat das Problem auf die böse, sehr treffende Formulierung gebracht. Ich zitiere Foucault: Der Marxismus ruht im Denken des 19. Jahrhunderts wie ein Fisch im Wasser. Das heißt, überall sonst hört er auf zu atmen. Zitat Ende. Ich könnte auch noch mal an die Sätze von Adorno erinnern, die ich im Zusammenhang der Marx-Bilder schon mal vorgelesen habe. 1945, also 100 Jahre nach dem Erscheinen der Heiligen Familie gegen Bruno Bauer, Zitat Adorno, Sie werden sich erinnern, je weiter jedoch die rationale Erwartung entschwindet, dass das Verhängnis der Gesellschaft wirklich gewendet werde, umso ehrfürchtiger beten Sie dafür die alten Namen Masse, Solidarität, Partei, Klassenkampf her. Zitat Ende. Ich will die Positionen jetzt nicht nochmal rekapitulieren, sondern ich möchte gleichsam als Zusammenfassung an dieser Stelle der Diskussion, an der wir uns jetzt, wo wir uns befinden, zum Abschluss von Kritik und Gesellschaft nach Hegel, bevor dann eine neue Runde der Abrechnungen beginnt, will ich Ihnen einen Brief vorlesen. Und zwar einen Brief, den Marx im August 1844 an Feuerbach schreibt. Das ist ein längerer Brief, ich will den einfach mal ganz vorlesen, weil er sehr präzise, anschaulich Marx' Position und sein Operieren in diesem Feld mit allen strategisch-taktischen Überlegungen sehr gut zum Ausdruck bringt. Also Marx an Feuerbach, Paris, 11. August 1844, abgeschickt, Rue Vanneau 38, gucken Sie sich mal an, es hängt, glaube ich, sogar noch immer ein kleines Täfelchen da in Paris. Hochverehrter Herr, schreibt er. Ludwig Feuerbach ist etwas älter und da herrscht noch eine gewisse Höflichkeit. Marx jetzt also. Da ich gerade Gelegenheit finde, bin ich so frei, Ihnen einen Aufsatz von mir zuzuschicken, worin einige Elemente meiner kritischen Rechtsphilosophie, die ich schon einmal beendet, dann aber wieder einer neuen Bearbeitung unterworfen habe, um allgemein verständlich zu sein, angedeutet sind. Das ist diese Rechtsphilosophie, wo die ganzen Sätze drin stehen, die ich Ihnen schon vorgelesen habe, von Kopf und Herz, Philosophie, Proletariat, die These von der Emanzipation des Deutschen und des Menschen etc. Brief geht weiter. Ich lege diesem Aufsatz keinen besonderen Wert bei, das ist natürlich ein Understatement, aber es freut mich, eine Gelegenheit zu finden, Ihnen die ausgezeichnete Hochachtung und erlauben Sie mir das Wort Liebe, die ich für Sie besitze, versichern zu können. Also über Liebe muss ich jetzt nichts mehr erläutern, was das bedeutet. Der Brief geht weiter. Ihre Philosophie der Zukunft, ein Text von Feuerbach, und das Wesen des Glaubens, ein anderer Text, sind jedenfalls trotz ihres beschränkten Umfanges von mehr Gewicht als die ganze jetzige deutsche Literatur zusammengeworfen. Sie merken, Marx ist hier Feuerbachianer immer noch. Sie, Feuerbach, haben, ich weiß nicht, ob absichtlich, in diesen Schriften dem Sozialismus eine philosophische Grundlage gegeben, und die Kommunisten haben diese Arbeiten auch sogleich in dieser Weise verstanden. Die Einheit der Menschen mit dem Menschen, die auf dem realen Unterschied der Menschen begründet ist, also der reale Unterschied der Menschen ist die Sexualität, das habe ich erläutert. Der Begriff der Menschengattung aus dem Himmel der Abstraktion auf die wirkliche Erde herabgezogen, was ist er anders als der Begriff der Gesellschaft? Das habe ich Ihnen ausgeführt. Brief geht weiter. Es werden zwei Übersetzungen, eine in englischer und eine in französischer Sprache, von Ihrem Feuerbachs Wesen des Christentums vorbereitet und sind fast schon zum Druck parat. Die erste wird in Manchester, Engels hat sie überwacht, die zweite in Paris erscheinen. In diesem Moment werden die Franzosen sofort über das Buch herfallen, denn beide Parteien, die Pfaffen und Voltairiens und Materialisten, sehnen sich nach fremder Hilfe um. Sie merken, das ist deutsch-französische Allianz. Die Franzosen sehen, die brauchen deutsche Theorie. Ja. Es ist eine merkwürdige Erscheinung, fährt Marx fort, wie im Gegensatz zum 18. Jahrhundert die Religiosität in den Mittelstand und die höhere Klasse, die Irreligiosität dagegen, aber die Irreligiosität des sich als Menschen empfindenden Menschen in das französische Proletariat herabgestiegen ist. Sie müssten eine dieser Versammlungen der französischen Ouvriers beigewohnt haben, um an die jungfräuliche Frische, an den Adel, der unter diesen abgearbeiteten Menschen hervorbricht, glauben zu können. Sie merken, das Proletariat hat eine Disposition auf Theorie, nicht? Die französischen Arbeiter warten sozusagen darauf, von der deutschen Theorie befruchtet zu werden in Form jetzt der Übersetzung des Wesens des Christentums in Französischen. Dann schließt er sich sozusagen der hessischen Strategie der Ausgliederung Englands an und fährt fort. Der englische Proletarier macht auch Riesenfortschritte, aber es fehlt ihm der Kulturcharakter der Franzosen. Ne? Der Brief geht weiter. Ich darf aber nicht vergessen, die theoretischen Verdienste der deutschen Handwerker in der Schweiz, London und Paris hervorzuheben. Nur ist der deutsche Handwerker noch viel zu sehr Handwerker. Jedenfalls aber bereitet die Geschichte unter diesen Barbaren unserer zivilisierten Gesellschaft, gemeint ist damit das Proletariat, die Barbaren unserer zivilisierten Gesellschaft, das praktische Element zur Emanzipation des Menschen vor. Ja, nun kommt Marx auf die französischen Frühsozialisten zu sprechen, die Feuerbach noch nicht so richtig gelesen hat, und er will da jetzt ein bisschen Reklame machen für die Allianz. Er fährt fort, der Gegensatz des französischen Charakters gegen uns Deutsche ist mir nie so scharf und schlagend gegenübergetreten als in einer fourieristischen Schrift, also einer Schrift des französischen Frühsozialisten Charles Fourier, einer Schrift, die mit folgenden Sätzen beginnt, l'homme est tout entier dans ses passions, ich übersetze das vielleicht, der Mensch besteht ganz und gar aus seinen Leidenschaften. Und dann zitiert er Fourier weiter, ich übersetze, sind Sie jemals einem Menschen begegnet, der dachte, um zu denken, der sich erinnerte, um sich zu erinnern, der sich etwas vorstellte, um sich etwas vorzustellen, der wollte, um zu wollen, ist Ihnen das jemals passiert? Nein, offenbar nicht. Zitat Ende Fourier, und Marx fährt fort, das Hauptmobil der Natur wie der Gesellschaft ist daher die magische, leidenschaftliche, die nicht reflektierende Attraktion. Und, ich übersetze es vielleicht gleich, jedes Wesen, zitiert er Fourier, der Mensch, die Pflanze, das Tier, der Erdball als Ganzes, hat eine Summe an Kräften entsprechend seiner Mission in der Weltordnung empfangen. Und daraus folgt, der Fourierischen Grundsatz zitiert er, die Anziehungskräfte sind proportional zu den Schicksalsbestimmungen. Das ist ein kurzes Referat der Fourierischen Thesen, und dann schließt Marx an und kommentiert das. Sehen alle diese Sätze nicht aus, als wenn der Franzose absichtlich seine Passion dem Actus purus des deutschen Denkens entgegengesetzt hätte? Man denkt nicht, um zu denken, und so weiter. Also Marx versucht, Feuerbach den Sozialismus schmackhaft zu machen, und er interpretiert Fourier in Richtung auf den Feuerbachschen Naturalismus der Sinnlichkeit des ganzen Menschen von Kopf und Herz. Er versucht da diese Allianz zu machen. Jetzt geht der Brief weiter, und jetzt kommt die strategische Linie der anderen Seite. Er kommt nämlich jetzt auf Bruno Bauer zu sprechen. Wie schwer es den Deutschen fällt, aus der entgegengesetzten Einseitigkeit herauszukommen, davon hat mir mein vieljähriger, jetzt aber mir sehr entfremdeter Freund Bruno Bauer in seiner kritischen Berliner Literaturzeitung einen neuen Beweis gegeben. Ich weiß nicht, ob Sie dieselbe gelesen haben. Es liegt darin viel stillschweigende Polemik gegen Sie. Der Charakter dieser Literaturzeitung, also von Bruno Bauer, lässt sich darauf reduzieren, die Kritik wird in ein transzendentes Wesen verwandelt. Jene Berliner halten sich nicht für Menschen, die kritisieren, sondern für Kritiker, die nebenbei das Unglück haben, Menschen zu sein. Sie erkennen daher nur ein wirkliches Bedürfnis an, das Bedürfnis der theoretischen Kritik. Leuten wie Proudhon wird daher vorgeworfen, dass sie ihren Ausgangspunkt von einem praktischen Bedürfnis nehmen. Hier verteidigt er noch Proudhon, der Brief, Absagebrief kommt später. Diese Kritik, also Bruno Bauers Kritik, verläuft sich daher in einen traurigen und vornehm tuenden Spiritualismus. Das Bewusstsein oder das Selbstbewusstsein wird als die einzige menschliche Qualität betrachtet. Die Liebe zum Beispiel wird geleugnet, weil in ihr die Geliebte nur Gegenstand sei. Aber mit dem Gegenstand. Diese Kritik hält sich daher für das einzige aktive Element der Geschichte. Ihr gegenüber steht die ganze Menschheit als Masse, als träge Masse, die nur durch den Gegensatz zum Geist Wert hat. Als höchstes Verbrechen wird es daher betrachtet, wenn der Kritiker Gemüt oder Leidenschaft hat. Er muss ein ironischer, eiskalter Sophos, ein Weiser sein. Bauer erklärt daher wörtlich, und jetzt zitiert er in dem Brief an Feuerbach Bruno Bauer, Zitat, der Kritiker nehme weder an den Leiden noch an den Freuden der Gesellschaft teil. Er kenne weder Freundschaft und Liebe noch Hass und Missgunst. Er throne in der Einsamkeit, wo nur manchmal das Gelächter der olympischen Götter über die Verkehrtheit der Welt von seinen Lippen schallt. Das war ein Bruno Bauer Zitat. Und Marx fährt kommentierend fort. Der Ton der Bauerschen Literaturzeitung ist daher ein Ton der leidenschaftslosen Verachtung. Und er macht sich diese umso leichter, als er die von Ihnen, Feuerbach, und der Zeit überhaupt gelieferten Resultate anderen an den Kopf wirft. Er deckt nur Widersprüche auf und von diesem Geschäft befriedigt zieht er sich mit einem verächtlichen Hm ab. Er erklärt, die Kritik gebe nichts. Dazu ist sie viel zu spirituell. Ja, er spricht geradezu die Hoffnung aus und dann zitiert er Bruno Bauer, die Zeit sei nicht mehr fern, wo die ganze verfallende Menschheit sich der Kritik gegenüberscharen werde. Sie würde dann diese Masse in verschiedene Gruppen sondieren und ihnen allen das Testimonium Pauperitatis, also das Armutszeugnis, austeilen. Und dann vermutet, bringt Marx eine, ja, wie soll man sagen, quasi psychoanalytische Vermutung, die nicht uninteressant ist, und fährt fort. Es scheint, Bauer hat aus Rivalität gegen Christus gekämpft. Ich werde eine kleine Broschüre gegen diese Verirrung der Kritik erscheinen lassen. Das ist sozusagen die heilige Familie. Marx schließt dann, es wäre mir von höchstem Wert, wenn Sie mir vorher Ihre Meinung mitteilen wollten. Also über diese Auseinandersetzung mit Bauer. Weil Bauer und Feuerbach sich natürlich auch kennen. Wie überhaupt ein baldiges Lebenszeichen von Ihnen mich beglücken würde. Die hiesigen deutschen Handwerker, das heißt der kommunistische Teil derselben, mehrere Hunderte, haben diesen Sommer durch zweimal die Woche Vorlesungen über ihr Wesen des Christentums von den geheimen Vorstehern gehört und sich merkwürdig empfänglich gezeigt. Das kennen Sie auch schon, nicht? Der kleine Ausdruck aus dem Brief einer deutschen Dame im Feuilleton des Vorwärts ist von einem Brief meiner Frau, die in Trier zu Besuch bei ihrer Mutter ist, ohne Wissen des Autors abgedruckt, mit den besten Wünschen für ihr Wohlergehen, ihr Karl Marx. Soweit dieser Brief, der nochmal sozusagen ein Resümee der Positionen gibt, die wir bisher behandelt haben. Nochmal Zusammenfassung, Anschluss an Feuerbachs Gattungsbegriff, er wird in den Begriff der Gesellschaft transformiert, Anschluss an den französischen Sozialismus, namentlich Fourier, aber auch Proudhon wird erwähnt. Dann der Versuch einer Symbiose des Feuerbachschen Anthropologie, des sinnlichen Materialismus bei Feuerbachs an die Fourierschen Konzeptionen. Ein Zusammensehen der Theorie der leidenschaftlichen Anziehung von Fourier und dem Projekt des Liebeskommunismus. Viertens, das Proletariat ist praktischer Träger der Emanzipation. Fünftens, Abwehr des Intellektualismus kritischer Theorie, der es wagt, das Proletariat zu kritisieren, um sich selbst als zentrales Element, der aktives Element der Geschichte zu behaupten. Ja, soweit dieses Resümee. Nächstes Mal geht es in die nächste Runde. Kritik und Gesellschaft ist nach Hegel. Nach Hegel ist zu Ende, aber jetzt kommt es zu dramatischen Abrechnungen, in denen noch einmal die ganze Konzeption sich verändern wird. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.